Wenn ihr einem Rennfahrer begegnet, der sagt, ich bin Rennfahrer, und ihr wisst, dass er nicht mal sein eigenes Auto aus der Garage fahren kann, irgendwie würdet ihr dem ja nicht glauben, dass er Rennfahrer sein soll. Oder wenn ihr einem Artist begegnen würdet, der sagt, ja, ich bin ein Trapezkünstler im größten Zirkus der Welt, und der hat Angst, auf die Leiter zu steigen, wenn er eine Glühbirne austauschen muss, dann denkt er doch auch, irgendwas passt da nicht zusammen. Oder wenn ihr einem Arzt begegnet, der sagt, ich bin der beste Arzt der Welt, und er kann nicht mal den einfachsten Husten behandeln. Irgendwas passt nicht zusammen. Und darum geht es heute auch so ein bisschen, wenn wir über das Thema Liebe nachdenken. Und ich würde vorschlagen, wir lesen einfach den Text für heute aus 1. Johannesbrief. Wir machen dort weiter, wo wir aufgehört haben im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 11 bis 18. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 11 bis 18. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain sollen wir sein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder, und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat, und auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und in Wahrheit. Das sind Worte des lebendigen Gottes. Und bevor wir da in diesen Text reinsteigen, bete ich nochmal. Himmlischer Vater, danke dafür, dass wir wissen dürfen, dass du ein großer Gott bist. Und wir erwarten das heute Morgen von dir, dass du dich groß machst und dass du zu uns redest, dass du in unser Herzen hineinredest, dass du uns anrührst mit deiner Liebe, dass wir erkennen, was du Großes getan hast, wozu auch wir aufgefordert sind, was wir tun sollen, Herr. Wir möchten dir gehorchen und möchten dir dienen, Herr, mit unserem ganzen Leben. Amen. Amen. Ich habe diesen Text eingeteilt in 6 Punkte, damit wir uns das besser merken können und uns daran langhangeln können unter dem Thema, wie es auch bei mir in der Elberfelder Bibel steht, Bruderliebe als Kennzeichen des ewigen Lebens. Erstens, die Botschaft Jesu, einander lieben. Zweitens, der Bruder hasst Kains, der erste Mord. Drittens, der Hass der Welt, das ist normal. Viertens, die Bruderliebe als Gewissheit, das sieht man. Fünftens, der Bruderhass als Zeichen, da ist noch nichts geschehen. Und sechstens, die Liebe in Wahrheit, in der Tat. Und mit diesem Abschnitt gilt es, vorsichtig zu sein, denn wie auch beim letzten Mal, bei allem, was ich sage, kann ich nicht darüber richten, ob jemand errettet ist oder nicht. Gott allein weiß das, und wir haben hier und auch an vielen anderen Stellen in diesem Johannesbrief Prüfsteine für unser Leben bekommen, woran wir uns prüfen können und wo wir hinkommen zu der Gewissheit des ewigen Lebens. Wir sind da auf einem Weg, der manchmal schwierig ist, der viel Kampf auch erfordert, viel Nachsinnen über die Heilige Schrift, aber ein Weg, der gut ist, wo wir im Glauben wachsen und wo wir letzten Endes in der Freude gestärkt werden und wo wir Freude bekommen. Dieser Teil ist ein sehr deutlicher Teil des Johannesbriefes, wie ich finde, und dort gilt es nicht niedergeschlagen zu sein, dass wir denken, ja, der will uns hier niedermachen, sondern wir dürfen erneut über Rettung nachdenken, dürfen über die Gewissheit von ewigem Leben nachdenken und über das nachdenken, was Jesus getan hat für uns. Johannes fährt in dieser deutlichen Trennung fort. Und er möchte, dass seine Empfänger, dass die Empfänger dieses Briefes voranschreiten und dahin kommen, dass sie Gewissheit des ewigen Lebens haben. Und ihm liegt es am Herzen, dass Kinder Gottes erkennen, was echt ist, was nicht echt ist, was unwahr ist, was wahr ist, wirkliche Gläubige von falschen Gläubigen zu unterscheiden. Und so besteht sein ganzer Brief immer wieder aus diesen Prüfungen, woran wir erkennen können, ob wir diesen rettenden Glauben haben. Haben wir das Evangelium verstanden, im Herzen ergriffen? Habe ich echte Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und dem Sohn und bin folglich auf dem Weg zur vollkommenen Freude und zum ewigen Leben? Und so bildete Vers 10, den wir letztes Mal kurz gesehen haben und heute auch nochmal ganz kurz uns anschauen wollen, die Überleitung zu diesem Abschnitt. Vers 10 steht: Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott, und wer nicht seinen Bruder liebt. Der letzte Teil ist die Überleitung zum heutigen Abschnitt. Und diese wunderbare Formulierung, aus Gott, begegnet uns noch weitere Male in den Johannesbriefen, besonders im 4. Kapitel. In den ersten 7 Versen finden wir sie noch weitere, ich glaube 6 Male. Und dann im 3. Johannesbrief nochmal. Dort steht, dass wir die Gemeinde als Gemeinde prüfen sollen, ob die Geister aus Gott sind. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Kinder Gottes sind aus Gott und haben die Welt überwunden. Wer Gutes tut, ist aus Gott. Das werden wir dann noch, wenn wir da hinkommen an diese Stellen, genauer durchnehmen. Also aus Gott sein meint von ihm her sein, aus seiner Quelle sein, und wenn wir das auf Kinder Gottes beziehen, heißt das auch von ihm geboren sein, also von oben sein. Und da ist etwas geschehen, dass die Menschen von ihrem alten Vater, dem Teufel, wegkatapultiert worden sind zu ihrem Vater der Liebe, zum Vater der Wahrheit. Da ist etwas geschehen und dazwischen, wir finden da nichts, gibt es nichts. Es gibt kein Niemandsland dazwischen. Entweder oder. Und das wird hier ganz deutlich. Und hier kommen wir nun zu einem Begriff der Bruderliebe, wobei ich denke, dass damit die Schwestern nicht ausgenommen sind, sondern dass es um die Geschwister in der Gemeinde geht. Und die Liebe ist Praxis dann der Gerechtigkeit. Die Liebe ist Motivation des gerechten Lebens, was wir beim letzten Mal angeschaut haben. Und so kommen wir jetzt zu Vers 11, diese Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Dieses Thema kommt nun zum zweiten Mal schon im Johannesbrief auf. Im 2. Kapitel hatten wir das schon und jetzt im 3. und dann nochmal sogar im 4. Kapitel, wo es nochmal ganz viel um die Liebe untereinander geht und um die Liebe Christi. Und nun schreibt er hier von einer Botschaft, das ist unser erster Punkt, die Botschaft Jesu, einander lieben. Und das hat Jesus selber den Jüngern aufgetragen, wir können das aufschlagen, im Johannesevangelium Kapitel 13. Wo Jesus das seinen Jüngern beibringt, diese großartige Botschaft. Johannes Evangelium, derselbe Schreiber, wir wissen das, Kapitel 13, die Verse 34 bis 35. Da sagt Jesus: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Zwei starke Verse, finde ich. Und die Grundlage und das Vorbild hier, das haben wir gesehen, ist die Liebe Christi. Und seine Freunde, die Jünger, sollen auch einander lieben. Dazu werden sie aufgefordert. Was das bedeutet, da kommen wir gleich noch zu. Aber was erstmal grundlegend wichtig ist, was hier ziemlich krass ist, an dieser Liebe untereinander sollen die Menschen erkennen, dass wir zu Jesus gehören. Sie sollen erkennen, dass wir Nachfolger Jesu sind, unserer Liebe untereinander. Und das müssen wir uns vielleicht mal ein bisschen bewusst machen, was vielleicht unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, Kommilitonen, Klassenkameraden, Verwandten, Freunde, was die über uns sehen. Und wenn wir von dieser Gemeinde erzählen oder wenn sie mal hier waren? Würden sie wirklich erkennen und das Zeugnis ausstellen, ja, ich sehe, dass ihr anders seid. Da ist etwas, irgendwas treibt euch da an, das ist Liebe. Und wenn ihr sagt, okay, ihr glaubt an Jesus, das ist die Liebe von Gott. Das wäre doch klasse, wenn wir dieses Zeugnis bekommen würden, wo drauf steht 111, Liebe untereinander. Ja? Und in meinem Leben merke ich selber, wie weit ich von diesem Ideal Jesus weg bin. Das ist traurig, aber für mich ist das heute auch wieder eine Ermutigung, neu darüber nachzudenken und darauf zu achten, was Menschen eigentlich mitbekommen, was Menschen eigentlich sehen oder von mir hören, wenn ich über diese Gemeinde rede. Dass ich bewusst darauf achte, wie Menschen das sehen und ja, wie mein Leben eigentlich aussieht. Und wie schon gesagt, Jesus selbst war das große Vorbild. Er liebte uns, als wir noch Feinde waren, schreibt der Römerbrief, Kapitel 5, Vers 10. Und er hat sich auf den Weg gemacht, um seine Braut, die Gemeinde, ja, um für sie zu sterben. Das werden wir gleich auch noch in einer schönen Geschichte am Ende hören. Großartige Sache. Also, was bedeutet es, dass wir einander lieben? Wenn wir diesen Text vom ersten Johannesbrief jetzt noch ein bisschen in den Ohren haben, dann haben wir in in Vers 16 und 17 gesehen, was das Maximale und Minimale ist. Ich denke, Minimale, Vers 17, so kann man das ruhig sagen, ist die Not im Auge zu behalten und dort zu helfen. Und das Maximale, so haben wir gesehen, ist letzten Endes das zu tun, was Jesus auch gemacht hat, sein Leben hinzugeben. Vers 16, da kommen wir dann später noch zu. Christus und seine Liebe soll unser Vorbild sein. Und das war nicht bloß Freundschaft, die er hatte, oder Zuneigung zu seinen Jüngern, sondern es war die Agape, die aufopfernde, willentliche Liebe. Und wir sind auch schuldig. Also wir haben quasi eine Schuld, untereinander zu begleichen, jeder hier, dass wir einander lieben. Aber zwischen dieser Not erkennen und darin helfen und wirklich sein Leben letzten Endes hinzugeben, daneben gibt es wahrscheinlich noch viele andere Aspekte, die ihr Liebe ausdrücken. Ich denke, Vertrauen gegenseitig gehört dazu. Dass wir einander ertragen und vergeben, wie Kolosser 3, Vers 13 beschreibt. Dass wir Frieden halten und die Wahrheit aussprechen. Kolosser 3, Vers 15, Epheser 4, Vers 15. Dass wir uns gegenseitig ermutigen und zu guten Werken anreizen. Und uns ermahnen, auf dem Weg der Gottesfurcht zu gehen. Das ist auch Ausdruck der Liebe. Hebräer 10, Vers 24, 1. Timotheus 4, Vers 13. Dass wir einander tragen, unseren Sorgen, Nöten, Lasten, auch geistlich gesehen. Dass wir die Augen offen halten für unseren Nächsten hier. Galater 6, 1 bis 2. Dass wir dem anderen demütig begegnen, so wie Jesus demütig uns begegnet ist. Philipper 2, 3 bis 4. Und dass wir den anderen mit den Gaben, die wir haben, ich denke, jeder weiß da Bescheid, was er am besten kann oder was er gut kann, dass wir mit diesen Gaben einander hier in der Gemeinde dienen. Die Motivation ist die Liebe. Galater 5, Vers 13 und Galater 6, 9 bis 10. Da denkt man vielleicht, also ich habe mir das gedacht, oft ist das ganz schön viel und wenn man jetzt so eine Liste hier bekommt, irgendwie schaffen wir das nicht. Und nach wie vor, wir haben das auch beim letzten Mal gesehen, dürfen wir nicht vergessen, dass wir, wenn wir gläubig sind, den Heiligen Geist haben, der uns Kraft gibt und der uns auch diese Frucht der Liebe gibt. Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes ist, das erste steht da, Liebe. Galater 5, Vers 22. Und dennoch, denke ich, ist die Liebe zum Bruder oder zur Schwester hier in der Gemeinde nicht etwas, was ich mir mal aussuchen kann. Ja, heute mache ich das mal oder ja, morgen gehe ich mal, gucke ich mal dran vorbei oder so etwas. Das ist etwas, wo der Heilige Geist am Wirken ist. Und wenn wir Kinder Gottes sind, so haben wir gelesen, ist das sogar ein Beweis der Wiedergeburt. Wir kommen da gleich noch ab Vers 13 genauer drauf zu. Und das drückt so ein bisschen auch unser Lied aus, was auch unser Gebet sein sollte. Es trägt den interessanten Titel Bruderliebe-Lied. Und da heißt es in der siebten Strophe, darum, Jesu, schenk mir Liebe, die vor deinem Geist besteht, Liebe, die ich täglich übe, die von ganzem Herzen geht. Ich denke, das sollte auch unser Gebet sein. Und dann, daraufhin kommt Johannes zum nächsten Vers, zu unserem zweiten Punkt. Der Bruderhass, Kains, der erste Mord. Nicht wie Kain sollen wir sein. Also es folgt ja ein Negativbeispiel. Wie soll es erstmal nicht sein? Wie sieht Liebe nicht aus? Und Johannes vergleicht hier zwei leibhaftige Brüder miteinander, Kain und Abel. Und das finde ich einmal erstmal interessant, weil ich denke, das kann uns auch als Gemeinde etwas sagen. Einmal, wenn man, ich selber habe keinen Bruder, kann das nicht so genau beurteilen, aber ich habe mich schon vielen Leuten unterhalten, weiß ich, dass es bei Geschwistern ja doch wirklich eine enge Gemeinschaft manchmal gibt, die irgendwie doch noch besonders ist. Wenn wir das auf die Gemeinde übertragen, kann man fragen, haben wir das auch in der Gemeinde? Ist derjenige, der neben dir sitzt, wirklich wie ein Bruder oder eine Schwester zu dir? Und ich muss sagen, ich habe das, wie gesagt, nie erlebt, aber hier erlebe ich das oft, dass ich hier wirklich Brüder und Schwestern habe, die wirklich Liebe zeigen. Und zweitens, es zeigt, dass die Gemeinde wirklich eine Familie ist. Sie besteht aus lauter Kindern Gottes, aus Brüdern und Schwestern, die gemeinsam wie Kain und Abel ein Stück weit auch ihr Leben natürlich geteilt haben. Und das tun wir auch. Und das sind für mich hier erstmal zwei großartige Feststellungen, dass Johannes dieses Beispiel nimmt. Aber nun hört sich das hier alles ziemlich böse an. Der aus dem Bösen ist, steht hier sogar. Wie war das damals bei Kain und Abel? Wir können das nachlesen in 1. Mose 4, wollen wir jetzt nicht tun. Ich denke, so ein bisschen ist das im Kopf, wie es damals war. Äußerlich war Kain eigentlich ein ganz guter Mensch. Er war auch äußerlich ein Anbeter, also er brachte Gott Opfer. Er opferte Früchte des Feldes. Aber innerlich sah es bei ihm ganz anders aus. Innerlich, ja, da hat sich etwas entwickelt, was dann letzten Endes zu einem Mord führte. Kain war aus dem Bösen, steht hier. Im Gegensatz zu aus Gott sein. Ja, wenn man das mal so sagen kann. Und an manchen Stellen in der Bibel heißt aus dem Bösen sein sogar aus dem Satan selbst zu sein. Das kann man an manchen Stellen wirklich deutlich so sehen. Aus dem Bösen. Und wieso hat dieser Kain eigentlich den Abel ermordet? Wir finden hier als einfache Antwort, weil seine Werke böse waren und die seines Bruders aber gerecht. Hebräer 11, Vers 4 sagt uns das auch nochmal, dass Abel durch seinen Glauben ein besseres Opfer als Kain darbrachte. Kain, ja, anscheinend irgendwie nicht. Vielleicht war dieser Glaube auch dort nicht vorhanden. Jedenfalls waren seine Werke böse. Eifersucht, die größere Gerechtigkeit seines Bruders. Gott rechnete seinem Bruder diesen Glauben als Gerechtigkeit zu. Und darauf folgte der Mord, weil in seinem Herzen sich Hass entwickelt hat. Der daraus folgende Mord ist also der vollendete Ausdruck von Hass. Und ich habe mich gefragt, ob das nicht auch manchmal ein empfindlicher Punkt in unserem Leben sein kann. Wie schnell kann noch Eifersucht in unserem Leben aufkommen und entstehen? Vielleicht sogar aus einem Gefühl der Schuld im eigenen Leben, wo ich sehe, ich bin nicht so wie der, ich kann das nicht so wie der und ich werde eifersüchtig und irgendwie ich vergleiche mich und das scheint mir alles so das geht nicht. Ja? Es entwickelt sich etwas in meinem Herzen, was nicht gut ist. Die Bibel warnt uns davor in Judas 11, dass wir nicht auf den Wegen des Kains wandeln. Schon ein interessanter Ausdruck. Okay, und so sehen wir hier, der eine war gerecht, der andere nicht. Der andere war böse, der andere nicht. Und das Tun der Gerechtigkeit und das Tun der Liebe stehen hier deutlich gegenüber das Tun der Ungerechtigkeit und gegenüber dieses Hassmordes. Also es ist das komplette Gegenteil, was hier deutlich gemacht wird. Dieser Gegensatz, darüber gelangt Johannes dann auch zum nächsten Vers, zu unserem nächsten Punkt. Der Hass der Welt, das ist normal. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Ja, also Johannes lenkt den Blick vom Bruderhass über den Brudermord auf den Hass der Welt, der dann auch an vielen Teilen der Erde im Mord endet. Die Welt hasst die Christen. Das ist normal. Schon immer wurden Gläubige gehasst. Und ich gebe euch das einfach mal mit. Zu Hause mal Hebräer 11, die Verse 36 bis 40 zu lesen. Wir wollen das jetzt hier nicht tun und also meiner Meinung nach bräuchte man da fast eine Jugendfreigabe für, weil da wirklich ziemlich krasse Dinge drin stehen, wie Menschen mit Gläubigen umgegangen sind. Und diesen Hass der Welt, das ist normal anscheinend. Jesus sagt das auch, dass die Welt die Jünger hassen wird. Wir werden das gleich noch lesen, aber irgendwo in der Bibel finden wir das, dass Christen sich untereinander hassen sollen. In der Welt ist Platz für Hass, ja, aber doch nicht in der Gemeinde. Warum ist das so, dass die Welt die Jünger denn hasst? Wir können das nochmal aufschlagen im Johannesevangelium, Kapitel 15. Da spricht Jesus von diesem Hass. Johannesevangelium, Kapitel 15. Verse 18 und 19. Da sagt Jesus, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Und wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Ja, also das ist hier die Begründung, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe. Darum hasst uns die Welt. Jünger Jesu sind nicht mehr von der Welt. Sie gehören nicht mehr der Welt. Sie folgen nicht mehr dem geistigen Systemen der Welt. Sie haben sich davon losgelöst, sondern folgen nur noch Gott nach. Sie streben ihrem Herrn nach. Und Frage ist, auch öfters in meinem Leben ist das wirklich so. Wie investiere ich meine Zeit? Wie sehr folge ich diesem Jesus eigentlich nach oder investiere Zeit in diese Welt, in irgendwelche Dinge? Heißt jetzt nicht, dass wir nicht mehr arbeiten müssen oder sonst irgendwas. Aber wie sehr investiere ich Zeit, wo ich eigentlich Zeit mir für Gott nehmen könnte? Wie sehr investiere ich meine Kraft? Wem diene ich wirklich? Und wenn wir Jesus dienen, so wird gesagt, dann ist der Hass der Welt normal. Die Welt hat auch schon Jesus gehasst. Und wenn wir wirklich Jesus nachfolgen, dann leben wir in der Gerechtigkeit. Haben wir beim letzten Mal im Johannesbrief genau gesehen. Und das gerechte Leben der Christen und ihre Verkündigung wirft ein scharfes Licht auf die Bosheit der Ungläubigen. Wenn wir das Evangelium verkündigen, dann werfen wir damit ein scharfes Licht auf die Bosheit der Ungläubigen. Und diese hassen es, das zu hören, so bloßgestellt zu werden. Und wir wissen, ja, Jesus hat uns da rausgerufen. Nicht wir waren das. Das heißt, dass wir nicht hochmütig werden darüber und nicht selbstgefällig, sondern Jesus hat uns da rausgerufen. Immer diesen Aspekt der Gnade im Auge behalten. Und ich habe das so ein bisschen versucht zu vergleichen. Das ist ja irgendwie so, wenn ich eine krumme Linie malen würde, dann ein Lineal dran halten würde und sehe, okay, das ist krumm, dann würde ich ja nicht das Lineal zerstören, sondern ich würde sehen, okay, die Linie ist krumm, die ich gezeichnet habe, ohne das Lineal. Ja, und die Welt zerstört quasi die Lichtquelle, das Lineal, weil sie sieht, wie krumm die eigene Linie ist. Weil wir zu Jesus gehören. Und nochmal der Hinweis, wir sind aus Gnade gerettet worden. Und da gibt es nichts Hochmütiges, nichts Selbstgefälliges in unserem Leben. Und keiner von uns kann vor Gott sagen, ja, ich war ja besser damals als der und sowieso. Sondern Jesus hat die Menschen vom Tod ins Leben hinübergeholt. Und das können wir wissen. Steht in Vers 14, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind. Die Begründung ist, weil wir die Brüder lieben. Der vierte Punkt, die Bruderliebe als Gewissheit, das sieht man. Wir haben das schon in Johannes Kapitel 5, Vers 24 gelesen, also im Johannesevangelium beim letzten Mal. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das hat Jesus damals schon gesagt und hier geht es augenscheinlich um Errettung, um Wiedergeburt, vom Tod ins Leben übergegangen, am Gericht vorbei. Und das macht uns auch dieser 14. Vers deutlich. Ja, dass die Bruderliebe, die Liebe der Geschwister in der Gemeinde ein Zeichen ist, ein Kennzeichen der Wiedergeburt. Das Wissen um das Besitz des ewigen Lebens ist real. Es wird damit begründet, wenn wir sehen, dass wir die Brüder lieben. Und das ist hier die Argumentation des Johannes. Und wir lernen darin immer mehr und wir kommen immer mehr dahin zu diesem 1. Johannes 5, Vers 13, dass wir wissen und dahin kommen, dass wir ewiges Leben haben. Ein weiterer Prüfstein hier und hier wird gesagt, Johannes Argumentation, weil wir die Brüder lieben, wissen wir, dass wir ewiges Leben haben oder dass wir vom Tod ins Leben hinübergegangen sind. Und das wiederum heißt nicht, dass alles hundertprozentig klappt. Wir wissen das selber, ich weiß das selber, dass ich oft in diesen Dingen versage und dennoch, so hatten wir auch schon im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1 gelesen, auch wenn es mal so ist, dass wir sündigen, so haben wir einen Gerechten, der vor dem Vater steht und für uns einsteht, Jesus Christus. Liebe wird auch nicht aufhören, nein, sie folgt zur Ewigkeit. Da kann sie kein Feind mehr stören, da wird sie Vollkommenheit. Eine Strophe aus dem Bruderliebe-Lied, erst in der Ewigkeit wird das alles mal vollkommen sein. Das ist so, ja. Und darauf dürfen wir uns freuen und diese Freude beginnt ja schon hier. Wenn wir auf dem Weg zu Jesus sind, auf dem Weg der Errettung, dann sind wir auch auf dem Weg hin zur Freude, die vollkommen sein wird. Und wir dürfen das jetzt schon erleben. Und das ist eine bemerkenswerte Tatsache, die wir in diesem Vers haben. Nachdem ein Mensch umgekehrt ist und gläubig geworden ist, ändert sich seine Haltung. Der Heilige Geist ist eingezogen in das Herz des Jüngers und bringt dort die Frucht der Liebe. Liebe ist ein wahres Zeichen, dran man Jesu Jünger kennt. Wo die ist, muss alles weichen, was sonst leicht die Herzen trennt. Die Liebe als ein wahres Zeichen. Und da, so macht Johannes jetzt weiter mit diesem ernsten Teil, wo das nicht zu erkennen ist. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod, sagt er. Und das ist der fünfte Punkt. Der Bruderhass als Zeichen, da ist noch nichts geschehen. Wir haben das schon vorher im Johannesbrief gehabt, im zweiten Kapitel. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Da ist noch Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis. Und diese krassen Gegensätze von Licht und von Finsternis werden in der Bibel oft beschrieben als Tag und Nacht, aber meines Wissens, glaube ich, noch öfter ist das geistlich gemeint, dass einmal die geistliche Finsternis, der geistliche Tod gemeint ist, der natürliche Mensch, der noch nicht in Beziehung mit Gott steht und das Licht als Zeichen dafür, für geistliche Reinheit, für die Beziehung mit Gott. Aber was heißt es denn nun wirklich zu hassen? Ich denke, dass es, wie wir es beim letzten Mal hatten, ähnlich wie bei der Sünde ist, dass es ein beständiges, ein Hassen ist, was ohne Reue ist, was ein tiefes Verachten des Gegenübers ist. Also Hass ist ein beständiges, ohne Reue gelebtes, wirklich tief verachtendes Ablehnen des Anderen. Wir finden hier keine Gründe, warum das so ist. Ja? Aber es ist das völlige Gegenteil zur Agape, zur willentlichen Liebe. Ich will dem Anderen lieben oder ich hasse ihn. Und das kann bei einem Kind Gottes kein Normalzustand sein, dass ich den Anderen hasse. Dass da wirklich so eine Verachtung vorhanden ist. Denn wir haben gesehen, der Heilige Geist, der in Kindern Gottes ist, der bringt die Liebe mit. Wie gesagt, hier stehen keine Gründe, warum das so ist. Und ich denke nicht, dass es hier einfach nur um mal ärgerlich sein geht. Ich denke, dass Hass hier eine beständige Sache ist. Etwas, was ohne Reue gelebt ist. Wie Johannes auch schreibt, sogar bis hin zum Mord. Wie er dann in Vers 15 schreibt, jeder, der seinen Bruder hasst, ist auch ein Menschenmörder. Die Tat nach außen, ja, aber es kann auch die innere Haltung sein, die als Mord gleich gilt. Wenn wir an die Bergpredigt denken, wo Jesus das so ein bisschen beschreibt, wer aber seinen Bruder hasst, in Matthäus 5, Vers 21 und folgende, da ist die innere Haltung gleichzusetzen mit der Tat, mit dem Mord. Das ist eine erschreckende Sache und jeder, der seinen Bruder hasst, will ihn nicht lieben, steht im Gegenteil dazu und hier ist gesagt, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Was wiederum hier nicht gesagt ist, ist, dass wenn jemand einen Menschen umgebracht hat, dass er dann keine Versöhnung mehr von Gott bekommt. Wir wissen, Jesus ist für alle gestorben und wer wirklich umkehrt, der erhält Versöhnung. Das ist gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht von Jesus. Ich denke, dass es hier um Menschen geht, die ja dabei sind, die offensichtlich, so möchte ich sagen, Namenschristen sind, die mit dabei sind, die vielleicht sogar sagen, wie Jesus sagt, Herr, Herr, aber nicht wirklich im Herzen errettet sind. Paulus ist diesen Menschen auch begegnet. Er beschreibt von den Gefahren unter falschen Brüdern. Ja, also Brüder, die aber nicht wirklich Brüder sind. Sie sind falsch. Und hier ist diese klare Beurteilung der Bibel. Der hat kein ewiges Leben bleibend in sich. Da ist noch nichts geschehen, was mit Rettung zu tun hat. Das Gegenteil von Licht und Wahrheit. Kein Geist, der Veränderung schenkt und der die Liebe mit ins Leben der Menschen gebracht hat. Keine Liebe, die auch erfahren worden ist, wo Jesus am Kreuz gestorben ist. Christus wurde noch nicht erkannt. Die Liebe Christi wurde noch nicht erkannt, wie es dann in Vers 16 steht. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Und das ist der sechste Punkt, die Liebe in der Wahrheit, in der Tat. Christus hat sein Leben hingegeben. Er hat sich seines Lebens entledigt. So wie man sich einen Mantel entledigt, hat er quasi sein Leben ans Kreuz gehangen. Und so ist er das große Vorbild, wie zu Beginn schon gesagt, für christliche Liebe, aufopfernd, gebend. Fragen zum Beispiel, hängen wir uns so in die Gemeinde rein? Opfern wir uns so auf für unsere Geschwister? Hängen wir uns so in die Dinge rein, wie Gott es eigentlich von uns möchte? Das Erlösungswerk Christi, das steht hier im Mittelpunkt. Das ist das Vorbild, das ist das Zentrum dessen, wovon alles ausgeht. Er hat sein Leben hingegeben. Viele Bibelstellen zeigen das, wie dramatisch das ist. Jesaja 53, Epheser 5, Vers 22, Johannes 10 vom guten Hirten, Philipper 2, der sich ja gehorsam war bis zum bitteren Tod am Kreuz. Jesus zeigt die höchste Form der Liebe. Er hat Schuldvergebung bewirkt am Kreuz, indem er selber zur Sünde gemacht wurde, so schreibt Paulus im 2. Korinther 5, Vers 21. Er hat den Zorn Gottes auf sich genommen. Warum? Weil er uns liebt. Und das ist eine freudige Botschaft, die irgendwie zu Ostern passt, aber auch zu Weihnachten. Jesus ist auf die Erde gekommen, um Sünder zu retten. Das schreibt die Bibel, ganz klar. Und auch wir, wenn wir Kinder Gottes sind, sind wir schuldig, einander zu lieben. Und Johannes schreibt hier sogar, das Leben hinzugeben. Das Äußerste, was man geben kann, ist sein Leben. Aber ich denke, wie auch vorhin schon gesagt, ist das eigentlich im täglichen Leben so, dass wir unsere Brüder und unsere Schwestern hier lieben sollen. Im Vertrauen, in der Vergebung, im Frieden, in der Demut, im Dienen, im Gutes tun. Und die Liebe lässt sich nie ermüden, weil sie viel zu wirken hat. Sucht und stiftet immer Frieden, dienet gern mit Rat und mit Tat. Praktische Liebe, in der Tat. Ja, wirklich, als Tat, die motiviert ist, anderen zu helfen, zu dienen. Und ich kann sagen, ich bin euch allen etwas schuldig. Ich bin euch allen etwas schuldig. Und die Not des anderen, so finden wir dann im Vers 17, ist das Mindeste, was wir eigentlich sehen sollten, wo wir wirklich unsere Liebe praktisch zum Ausdruck bringen sollten. Wir müssen eigentlich nur unsere Augen aufmachen. Manche sind von Gott mehr mit diesem irdischen Besitz beschenkt, manche weniger. Gnade Gottes, natürlich wird auch dafür gearbeitet, aber Gott schenkt Weisheit, Kraft. Er schenkt Arbeit, er schenkt Bewahrung bei allem. Bewahrung, also meine Mutter hat mir vor kurzem erzählt, dass sie in dem Stau stand auf dieser Massenkarambolage in der A31. Wäre sie ein paar Minuten eher dran gewesen, wäre sie vielleicht mittendrin gewesen in diesen 50 Autos, die da gecrashed sind und wo einige Tote auch waren. Gnade Gottes. Und so ist der Besitz auch eine Gnade Gottes. Und wenn jemand, der Besitz hat, ich denke, wir haben alle Besitz, und wir sehen jemanden, der Mangel leidet, der in der Not hat, der vielleicht sogar Hunger hat, vielleicht kommt das hier oft nicht so vor, aber der auch irgendwie nicht mehr klarkommt, der vielleicht auch geistlich nicht mehr klarkommt, dann sind wir verpflichtet zu lieben. Das ist das Mindeste, was hier gefordert wird. Und durch den Geist Gottes sollte das unser Herz gepflanzt sein, dass wir mit den Augen sehen, da ist Not. Und den Glauben, den wir haben, der ist ohne Werke tot, so schreibt Jakobus. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Rettender Glaube ohne Werke ist tot. Und ich habe mir gedacht, wir müssen uns vielleicht mal eins bewusst machen. Was ist, wenn Gott unsere Not nicht gesehen hätte? Wenn Gott unseren Mangel nicht gesehen hätte? Wenn er gesagt hätte, ja, selbst schuld, wenn du mir nicht gehorchst. Wenn er das nicht gesehen hätte und gesagt hätte, ja komm, Pech gehabt. Ja, was wäre dann geschehen? Dann wären wir alle nicht hier. Dann wäre Jesus nicht auf diese Erde gekommen, Weihnachten, um für Sünder zu sterben, Ostern. Und er ist auferstanden und das ist gute Nachricht. Das ist gute Nachricht. Er hat unsere Not gesehen und ist deswegen auf die Erde gekommen, für uns. Und jeder, der ein Kind Gottes ist und Notleiden sieht und sein Herz verschließt, steht hier, also der sich nicht erbarmt, der aus dem Weg geht, der sich abwendet, der wie die beiden Typen beim barmherzigen Samariter diesen Notleidenden nicht beachtet, sondern weitergeht. Da muss die Frage gestellt werden, die Johannes stellt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Ist sein Herz wirklich von der Liebe Gottes berührt worden? Wahrer Glaube bringt auch Werke hervor. Wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Und so sehen wir dann in diesem Finale in Vers 18, was ich auch anfangs schon erwähnt habe, in diesen Beispielen von dem Trapezkünstler, von dem Rennfahrer und von dem Doktor. Lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und in Wahrheit. In der Tat, in dem, was getan wird, können wir es wirklich sehen. Jörg hat mir gesagt, er kann LKWs reparieren. Ich war nur ein paar Mal da und sehe, das läuft eigentlich ganz gut da. Du hast mir das auch schon öfter gesagt, ja, und ich sehe, irgendwie kommen da immer wieder neue LKWs hin, das scheint zu funktionieren. Die Tat zeigt wirklich, was dahinter steckt, was man sagt. Natürlich, Liebe, wenn ich dem anderen mit freundlichen Worten begegne, mit liebevollen Worten, tut das auch gut, keine Frage. Aber wenn das, was dahinter steckt, letzten Endes in der Tat leer bleibt, dann, wenn man das praktisch nicht merkt, ist das dann echte Liebe? Nein, sondern Liebe ist in Tat und in Wahrheit. Ich verweise da auf 1. Korinther 13, wo Paulus das sagt, ohne Liebe wäre ich nichts. Hätte ich die Liebe nicht, könnte in Engelszungen reden, hätte Glauben der Berge versetzt, aber hätte die Liebe nicht, was wäre es dann? Nichts. Und so, als zentraler Punkt für heute Morgen, Jesus hat uns geliebt, sich für uns hingegeben und deswegen sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, könnt ihr euch nochmal zurücklehnen, die ist ein paar Minuten noch. Da möchte ich gerne ein Bild malen, was es so wirklich nicht gegeben hat, aber was ausdrückt, was wirklich geschehen ist. Und dabei wollen wir uns ein Stück weit zurückversetzen in die Ewigkeit. Nach hinten, vor dem Beginn der Schöpfung, an den anfanglosen Anfang. Auf der Suche nach der gottlosen Braut. Gott, der Vater, hält Rat mit seinem Sohn. Der Vater sagte Folgendes: Mein Sohn, ich habe einen Wunsch, eine Sehnsucht. Es soll über die Jahrhunderte verborgen sein, mein Geheimnis. Mein Wunsch ist, ich möchte eine Braut für dich. Du sollst eine Braut haben, die deine Herrlichkeit teilt in alle Ewigkeit. Deine Braut soll bekannt werden als der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Es ist nicht ihr Erbe in dir, Sohn, aber dein Erbe in ihr. Das ist Gnade. Bis dahin hört sich ja alles wunderbar und herrlich an. Und nun beschreibt der ewige Vater, wie die Braut aussieht. Wenn du gehen wirst, mein Sohn, und sie suchen wirst, dann wird sie zunächst unrein aussehen. Sie wird geistlich gesehen schmutzige Kleider anhaben. Sie wird zerzaustes Haar haben, übernächtigte, blutuntermalte Augen. Sie wird ungebadet auf der Straße umherhirren. Sie mag die Finsternis mehr als das Licht. Sie sucht Befriedigung an den Zisternen dieser Welt. Sie würde eine Frau sein, die vielen Männern nachläuft. Materialismus, Vergnügung, Sex, Status, Ehre und Prestige. Der Vater malte dem Sohn weiter das Bild von seiner zukünftigen Braut. Mein Sohn, deine Braut würde geistlich tot sein, ein Leichnam, ein gottloses Flittchen, eine Feindin aller Gerechtigkeit. Es gibt keine geistliche Bewegung in ihrem Herzen. Die Frau würde um des Brotes willen alleine leben wollen und sieht keinen Sinn für meine Worte und Gedanken. Sie irrt umher, ziellos und hoffnungslos. Sie würde blind sein, gelähmt sein, aussätzig, taub, stumm, ohne Ruhe und Frieden und eigentlich nur dann glücklich, wenn sie mich vergisst, mein Sohn. Der Sohn, er hörte genau zu und hängt mit seinem Blick an jedem Wort an den Lippen seines Vaters. Und nun lässt der Vater die Bombe platzen. Mein geliebter Sohn, du wirst auf diese Erde gehen und Ausschau halten. Du sollst die Herrlichkeit und den Frieden bei mir verlassen und dich in den Urwald der Sünde begeben. Du sollst suchen, suchen und suchen, bis du diese Braut findest. Du sollst sie zurückkaufen vom Sklavenmarkt der Sünde. Und dafür musst du, mein geliebter Sohn, sterben. Du wirst dein Blut vergießen und damit dein Leben hingeben müssen für sie. Du musst alles geben, um diese kostbare Perle kaufen zu können. Das wird ein unaussprechlich hoher Preis sein. Welcher Mann würde sich auf so ein bizarres Geschäft einlassen, überhaupt Interesse dafür zeigen? Frauen, die keinen guten Charakter haben, die nicht hübsch sind, keine guten Eigenschaften und keine guten Fähigkeiten aufweisen. Die Braut, die Christus erobern sollte, ja, sie sieht so aus, als ob sie alles davon besitzt, wo nichts Gutes dran ist. Doch der Sohn war bereit. Er hat sich nicht gewehrt und es war sogar eine Freude für ihn, das auf sich zu nehmen. Nichts konnte ihn aufhalten, den Willen des Vaters letzten Endes auszuführen. Er war bereit, alles zu verkaufen und arm zu werden, dass das elende Flittchen reich werden konnte. Die arme Braut wurde reich gemacht für alle Ewigkeit. Denn vor circa 2000 Jahren kam Jesus auf die Erde und begann sein Werk. Der Sohn Gottes kam auf diesen Planeten und suchte seine Braut. In Bethlehem, in Nazareth, in Ägypten, in Kapernaum, in Bethsaida. Aber er fand sie nicht. Auf seiner längsten Reise nach Tyrus fand er zwar eine Frau mit Glauben, aber es war nicht seine Braut. Dann kam er nach Jerusalem, nach Golgatha. Auf Golgatha hat er seine Braut gefunden. Er öffnete dort die Quelle seines Blutes gegen Sünde und Unreinheit. Seine Braut konnte gereinigt werden, um die Seine zu werden für alle Ewigkeit. Jesus selbst bewirkte Reinigung, indem er den Zorn Gottes auf sich nahm und seine verirrten Schafe fand. Er fand seine Braut. Der Preis war enorm, sodass kein menschlicher Geist das voll und ganz begreifen kann. Doch er hat die volle Liebe gezeigt. Du und ich, wenn wir Kinder Gottes sind, sind wir Glieder dieser Braut, seiner Gemeinde. Manchmal denken wir, dass es passend und angebracht war, dass Jesus für uns starb. Nein, es war reinste Gnade. Es gab keinen wirklichen Grund. Da war nichts, was seine Liebe an uns hätte Schönes finden können. Abstoßend waren wir und dennoch hat er uns geliebt. Ich liebe dich, weil ich dich geliebt habe. Das ist der Grund. Und so sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Ich bete nochmal. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für diesen Morgen und ich möchte dir noch viel mehr danken, was du möglich gemacht hast durch deinen Sohn. Dass dein Sohn für uns am Kreuz gestorben ist und dass wir dadurch, dass er aufgestanden ist, auch die Möglichkeit haben, zu dir zu kommen, mit dir in Beziehung zu treten und ja mit dir zu leben in alle Ewigkeit. Das ist etwas Großartiges und sowas Tolles, dass du, Herr Jesus, Liebe gezeigt hast ohne Ende, dass du dein Leben hingegeben hast für uns. Und wir möchten das nicht einfach nur annehmen, sondern wir möchten diese Liebe erwidern und auch Liebe untereinander zeigen. Du wünschst dir das von deinen Kindern und du wünschst dir, dass auch wir dich als Vorbild nehmen und uns einander lieben, Herr. Hilf uns dabei und stärke uns dabei und ich möchte dir danken, dass du ja wirklich uns Gnade gegeben hast für all das, was wir dort erlebt haben, was wir erleben werden mit dir zusammen, Herr. Amen. Amen.